Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Claudia Deek.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit einer außergewöhnlichen Situation. Der Gast macht es möglich, oder ich könnte eigentlich besser sagen nötig. Wir haben unser Gespräch nämlich an einem Abend vor der Sendung aufgezeichnet. Denn Susanne Mitschke, Rheinland-Pfälzerin, lebt und arbeitet in Los Angeles. Hallo Frau Mitschke.
Hallo Frau Deek.
Wie geht's, ist die Standardfloskel der Amerikaner. Also frage ich, how are you?
Super. Immer alles Paletti.
Das US-Magazin Forbes hat sie ausgezeichnet. Das ist die Zeitschrift, das erkläre ich hier gerne nochmal, die mehrfach Bundeskanzlerin Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt hat. Wir geben jetzt zu, sie wurden in einer anderen Kategorie ausgezeichnet, nämlich als einer von 30 zukunftsweisenden Menschen, die jünger sind als 30. Was bedeutet Ihnen das?
Das ist eine sehr tolle Auszeichnung, vor allem von so einem Magazin wie Forbes. Sie haben es erwähnt, Angela Merkel wurde zur mächtigsten Frau der Welt von Forbes erklärt. Natürlich in einer anderen Kategorie, aber es ist trotzdem eine sehr gute Auszeichnung für eine junge Unternehmerin wie mich, auch von Forbes anerkannt zu werden.
Jetzt müssen wir natürlich erklären, wofür. Sie leiten eine Firma, die eine App für Demenzkranke entwickelt hat, MindMate, auf Deutsch Gedächtnisfreund. Also eine App, mein Freund, ein Partner, geht das?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich mal anschaut, nicht nur die junge Generation hängt immer mehr an der Technik, sondern auch die ältere Generation. Apple zum Beispiel hat neulich eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass 40% aller Apple-Produkte von der sogenannten Babyboomer-Generation gekauft werden, also von Menschen zwischen 55 und 75. Und unsere App hat eben das Ziel, die Gehirnfitness zu unterstützen. Und das geht sehr gut soweit.
Und darüber reden wir auch gleich noch ausführlicher, was genau dahinter steckt, wie das funktioniert und wie es auch helfen soll. Jetzt machen wir das immer so bei SWR1 Rheinland-Pfalz Leute, dass es zum Einstieg ein paar Halbsätze gibt, die der Gast bitte vervollständigt. Okay, wir legen los. Wenn ich in Los Angeles morgens mit dem Rad ins Büro fahre,
dann sehe ich den Strand.
Die Santa Monica Mountains und der Pfälzerwald
sind gar nicht mal so unterschiedlich.
Wenn ich in Kaiserslautern bin,
dann gehe ich erstmal gut mit meiner Mama essen.
An den USA schätze ich
die Offenheit.
Manchmal habe ich Sehnsucht nach
deutschem Brot und Brötchen.
Der Zeitunterschied zwischen L.A. und Deutschland beträgt 9 Stunden. Während SWR1 Leute läuft, also Sonntag morgens ab 10, schlafen Sie. Dann ist es bei Ihnen 1 Uhr nachts. Wie sieht denn ein gelungener Sonntagmorgen für Sie aus?
Das ist eine gute Frage. Zuerst gehe ich joggen am Strand. Dann mache ich noch ein bisschen Yoga auf der Terrasse. Dann gehe ich Mittagessen, meistens Pizza. Und danach noch zu einer Eisdiele hier, die heißt Didi Riese, die macht eigene Kekse und die Kekse werden dann noch verfeinert mit der Eiscreme.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit einer jungen Unternehmerin aus Kaiserslautern, die in Los Angeles lebt. Sie hat vor 3 Jahren mit Studienkollegen ein Unternehmen gegründet, das die App MindMate entwickelt hat und ist dafür ausgezeichnet worden. Sie haben es erzählt, Susanne Mitschke, die App soll die geistige Fitness unterstützen und gibt Bewegungs- und Ernährungstipps. Also wie genau funktioniert MindMate?
Genau, also wir haben in der App verschiedene Sections sozusagen. Eine Section ist zum Beispiel körperliche Übungen mit zum Beispiel Aerobic-Übungen, die wir mit Jane Fonda zusammen machen. Dann haben wir Übungen mit einer Firma, die heißt Super Body, Super Brain. Die ist eben darauf spezialisiert, Übungen, körperliche Übungen für Leute mit Demenz und Alzheimer zu machen. Und dann haben wir noch eine große Sektion, da geht es um Yoga. Da Yoga eben auch hilft dabei, gut sich zu koordinieren zum Beispiel und die ganzen Bewegungsabläufe wieder reinzubekommen. Und zum Beispiel durch den Sport bekommt das Gehirn mehr Sauerstoff und Forscher haben herausgefunden, dass das den Prozess der Demenz und des Gedächtnisverlustes zum Beispiel verlangsamen kann.
Sie haben
dann geht, oh ja.
Nein, sagen Sie ruhig noch eins, gern.
Genau, dann geht es auch zum Beispiel um gesundes Essen. Hier gehen wir eben zum Beispiel auf die mediterrane Ernährung ein. Zum Beispiel, dass Menschen viel Fisch essen sollen, Olivenöl, Obst, Gemüse. Und eben wir promoten quasi die Omega-3-Fettsäuren. Denen wird nämlich nachgesagt, dass zum Beispiel Nervenzellen dadurch regeneriert werden.
Sie haben eben Jane Fonda erwähnt. Die kennen wir noch aus früheren Zeiten. Ich vermute, es sind aktuelle Videos, die von ihr zu sehen sind.
Genau, das sind aktuelle Videos. Jane Fonda ist inzwischen auch nicht mehr ganz die Jüngste. Aber
und die ist topfit?
Genau, die ist topfit und die macht es gut vor, quasi, dass man auch in einem späteren Lebensabschnitt eben noch sehr fit sein kann.
Wer sind denn die Nutzer? Sie selbst sagen, 700.000 Menschen nutzen MindMate. Mhm.
Die meisten Nutzer sind eben Babyboomers. Das sind Leute zwischen 55 und 75, wobei unsere älteste Benutzerin 96 Jahre alt ist.
96?
Und das 96, ja.
Sind Sie mit der in Kontakt?
Wir sind mit der in Kontakt, ja. Also das Gute bei dieser Alterskategorie ist, dass es auch alles ein bisschen persönlicher ist. Wir senden regelmäßig E-Mails raus, ob es den Leuten gefällt, ob sie uns Feedback geben können. Und da bekommen wir wirklich jeden Tag einen Haufen E-Mails zurück, was natürlich auch sehr, sehr toll ist zu sehen. Und so bekommt man ein bisschen persönlichen Kontakt auch mit den Benutzern. Und die Menschen, viele Menschen sind gesund und möchten einfach nur einen guten, gesunden Lebensstil verfolgen, weil sie es an ihren Kindern oder Enkelkindern zum Beispiel sehen, dass sie auch Apps benutzen. Aber die Apps müssen natürlich für die älteren Leute ein bisschen anders gestaltet sein. Und dann haben wir eben auch Leute, die an Demenz erkrankt sind oder Alzheimer erkrankt sind, andere Gedächtnisschwierigkeiten haben, die Diabetes haben, Arthritis haben oder eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Wie kamen Sie auf die Idee, ausgerechnet für diese Menschen so eine App zu entwickeln?
Meine beiden Mitgründer waren eher hier die Inspiration hinten dran, muss ich zugeben. Mein Co-Founder Roger, er hat für, ich glaube, 7 Jahre insgesamt für seinen Großvater mit Demenz gepflegt. Und das war natürlich eine sehr prägende Zeit für ihn auch. Und Patrick, auch aus Deutschland, hat seinen Zivildienst in einem Altenheim gemacht und hat eben auch Menschen betreut, die an Demenz erkrankt sind. Und beide haben gesagt, dass da noch so viel Luft ist und dass man so viele Sachen noch verbessern kann. Und dann haben wir eben unser erstes Produkt auf den Markt gebracht. Das war eher für die Pfleger an sich gedacht, für die Familien, für die professionellen Pfleger, für Altenheime von Leuten, die Leute mit Demenz betreuen. Und so hat sich das Produkt dann immer weiter und weiter entwickelt, bis wir jetzt hier angekommen sind quasi.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Von Kaiserslautern nach Los Angeles mit ein paar Umwegen, über die wir später reden werden. Susanne Mitschke, sie ist vom US-Magazin Forbes ausgezeichnet worden als zukunftsweisender Mensch unter 30. Die App MindMate, die ihr Unternehmen entwickelt hat, ist der Grund. Wir haben jetzt über die App schon gesprochen. Sie ist auf Englisch. Der Einstieg, den gibt es dann auch auf Deutsch. Ich habe sie mir natürlich runtergeladen als Vorbereitung hier auf das Gespräch. Aber dann die Videos und auch so Spiele und Anleitungen sind auf Englisch. Sind noch andere Sprachen geplant?
Genau, also Deutsch ist auch auf unserer Agenda. Wir haben schon angefangen, mussten dann leider wieder abbrechen. In den USA sind viele Leute auch Spanisch sprechend, deswegen mussten wir leider der spanischen Version den Vorrang geben. Aber wir planen trotzdem noch dieses Jahr eine volle deutsche Version rauszubringen.
Sind denn die Anforderungen anders, je nach Nutzer, sag ich mal? Also ich meine, Sie haben jetzt Jane Fonda erwähnt, die ist bei uns auch bekannt. Aber brauchen Sie dann für eine deutsche oder eine spanische Version vielleicht auch andere prominente Gesichter, die da auftauchen?
Ja, auf jeden Fall. Das haben wir schon alles im Hintergrund am Laufen, sage ich jetzt mal. Aber auch allein schon jetzt von den zum Beispiel Datenschutzbedingungen. Das ist natürlich in Deutschland wieder eine ganz andere Nummer als in den USA zum Beispiel. Also da geht es, für uns ist es wichtiger, dass wir mit den ganzen Gesetzen in Einklang sind. Und dann später, wenn wir das alles dann hinbekommen haben, dann ist es natürlich, dass wir wahrscheinlich auch neuen Inhalt brauchen, neue Gesichter brauchen und die ganze App quasi neu aufbauen müssen für andere Märkte.
Das ist vermutlich kompliziert genug mit den Gesetzen. Ich meine, gerade was Datenschutz angeht, Facebook und so weiter, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Sie haben Wirtschaft studiert. Es geht da klar auch ums Business, das hat man eben auch rausgehört. Aber Sie brauchen ja auch die Inhalte, also Gedächtnistraining. Wie gut kennen Sie sich da aus?
Inzwischen geht's relativ gut, würde ich sagen. Natürlich bin ich kein Mediziner und habe keinen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Allerdings arbeiten wir mit verschiedenen Universitäten zusammen in Großbritannien sowie in den USA und haben eben auch sehr viele Mentoren und Berater, die uns da hilfreich zur Seite stehen.
Und der Erfolg lässt sich ja offensichtlich auch messen. Es gibt eine Studie aus Glasgow, habe ich gelesen.
Richtig, die Universität von Glasgow hat herausgefunden, dass Leute in einem Alzheimer-Frühstadium eben besser im Alltag zurechtkommen und unabhängiger sind, die die App benutzen, im Vergleich zu Leuten, die die App nicht benutzen, was natürlich super ist, auch für uns, um die App zu promoten nun.
Das Wort Daddeln kennen Sie vermutlich schon, oder auch wenn Sie jetzt schon so lange im Ausland leben.
Daddeln, rumdaddeln.
Rumdaddeln, genau, rum. Daddeln, daddeln gegen Demenz, ja, also spielen gegen Demenz wäre jetzt überspitzt eigentlich ja dann die neue Strategie. Dabei ist es ja oft ein riesiger Diskussionspunkt. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, das alles ist fatal für Menschen, gleich auch schon bei den Kindern angefangen und wir verdummen alle aufgrund der vielen Apps und der ganzen digitalen Technik.
So, dass wir verdummen, würde ich jetzt nicht sagen. Allerdings verstehe ich den Punkt, warum manche Wissenschaftler sagen, dass zum Beispiel diese Brain Games, dieses Gehirnjogging nichts bringt, da Leute das natürlich auch lernen. Wenn man ein Spiel immer und immer und immer wieder spielt, dann ist natürlich klar, dass man da besser wird, weil man das lernt. Allerdings gab es eine sehr große Studie aus Europa, die heißt die Fingerstudie, also wirklich wie der Finger. Mhm. Und die hat eben zum ersten Mal bewiesen, über einen Zeitraum von 5 Jahren, dass Menschen, die eben einen Mix haben aus Gehirnjogging, das heißt Spielen, sowie eben die richtige körperliche Aktivität und gesunde Ernährung, dass es da wirklich dazu kommt, dass Demenz verzögert wird oder eben wenn man schon an Demenz erkrankt ist, dass der Fortschritt nicht ganz so dramatisch aussieht. Allerdings muss man das natürlich auch immer mit Vorsicht genießen, da es immer auf die Person selber ankommt. Und generell, wenn es um die Erforschung des Gehirnes ankommt, da ist es leider immer noch ein sehr großes schwarzes Loch. Und ich würde mal sagen, dass die Universität in Cambridge mit die besten Forschungen macht in dem Bereich Gehirn, kognitive Fähigkeiten etc. Und diese Forscher aus Cambridge sagen, dass es mindestens noch 20 bis 30 Jahre dauert, bis man da einen wirklichen Fortschritt und einen Durchbruch erlangt, leider.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben die Sendung abends aufgezeichnet, denn sie lebt und arbeitet in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. Von dort war sie uns zugeschaltet und wir haben über ihre App MindMate, Gedächtnisfreund, gesprochen, was dahinter steckt, aber auch über das Leben in den USA. Sie arbeitet rund 50 Meter vom Strand entfernt und natürlich habe ich sie gefragt, wie wir uns das bitte vorstellen dürfen.
Genau, also ich arbeite in einem sogenannten Coworking Space. Coworking Space ist quasi, wo viele Firmen zusammen sich ein Büro teilen und da haben wir unsere kleine Ecke. Und natürlich, manchmal, wenn wir Meetings haben zum Beispiel, gehen wir dann runter an den Strand und laufen da, weil die Leute in Los Angeles sind generell sehr bewegungs- und ernährungsbewusst. Das bedeutet, dass zu jeder Zeit, wenn man ein Meeting hat, dann wird eher draußen rumgelaufen, als sich irgendwo drin in einen Meetingraum gesetzt.
Und das aber Entschuldigung, ich muss mir das super. Jetzt, wie soll ich mir, ja, aber wie soll ich mir das vorstellen? Also ich meine, wie kann ich mich konzentriert unterhalten, wenn sich alle bewegen dabei?
Oh, das geht schon. Man muss, das ist quasi Multitasking, ne?
Also aber das können ja nur normalerweise, wir Frauen.
Nein, natürlich. Ja, das stimmt. Nee, das geht schon. Also natürlich kann man sich konzentriert auch unterhalten, wenn man läuft. Das muss man zuerst mal ein bisschen lernen, aber nach einer Zeit lang geht das schon.
Aber nicht in der Gruppe, oder? Also ich meine, so 2, 3, 4 kann ich mir noch vorstellen, aber dann hört es doch schon auf, oder?
Ja, aber solche großen Gruppenmeetings hat man, glaube ich, vor allem im Startup-Bereich jetzt eher nicht. Weil ich glaube, vor allem in Startups, da werden Meetings eher runtergekürzt, als große Gruppenmeetings zu haben.
Macht auch mehr Spaß. Wie ist denn Los Angeles eigentlich so als Stadt?
Als Stadt ist es sehr, sehr groß. Es ist eine riesige Stadt. Wir hatten ja im Herbst letzten Jahres leider diese großen Feuer auch in Los Angeles. Und meine Familie war sehr, sehr ängstlich, dass es mich treffen könnte. Aber quasi der Abstand ist so groß und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß es hier ist. Aus diesem Grund ist leider auch der Verkehr nicht so optimal. Viel Stau.
Aber trotzdem ist die Stadt attraktiv. Also das zeigt sich ja auch gerade dadurch, da leben ja so viele Menschen in diesem ganzen Ballungsraum und natürlich auch viele Prominente. Und die treffen sie dann an der Kasse im Supermarkt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Korrekt, ja. Ich glaube, viele Prominente erkenne ich gar nicht, okay. Weil die sehen natürlich komplett anders aus, wenn man die im richtigen Leben sieht. Aber jetzt Jack Nicholson, den erkennt man natürlich. Hat ja ein sehr markantes Gesicht.
Und wie war das dann?
Ich wusste gar nicht, dass es Jack Nicholson ist. Ich habe mir gedacht, ich kenne den irgendwoher, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit so angeguckt und habe mir überlegt, woher ich den kenne. Ich habe ihn eher so jetzt im Bereich, den habe ich schon mal im Büro gesehen, zugeordnet. Und dann hat er mich nur so die ganze Zeit zurückgeguckt und hat mich angegrinst, bis dann die Kassiererin gefragt hat, die ist doch Jack Nicholson, oder? Und dann ist der Groschen gefallen, so, oh ja, ist Jack Nicholson, da erkennst du den.
Und kann man dann ein Selfie machen oder wäre das peinlich?
Also ich mache es nicht, weil ich denke mir, das sind Leute wie du und ich quasi. Mhm. Und ich persönlich würde das nicht wollen, wenn dann jeder quasi ein Foto machen will. Deswegen mache ich es nicht.
Silicon Valley, wo so die großen Unternehmen sitzen, ist ja gleich um die Ecke quasi. Sind Sie da auch ab und zu oder können Sie sagen, wie das da ist?
Ja, da bin ich auch ab und an. Ist ja nur eine Stunde weg von L.A. mit dem Flugzeug. Silicon Valley, mir persönlich gefällt es nicht so sehr, weil wirklich alle Leute nur im Technologiebereich sind und alle Leute reden nur über Technologie und alles dreht sich quasi um die eine große Sache. San Francisco und die ganze Bay Area, wie es da heißt, ist super schön. Vom Stadtbild muss ich sagen, gefällt mir San Francisco oder das Silicon Valley ein bisschen besser als Los Angeles. Aber von der Vielfalt her hat Los Angeles schon ein bisschen mehr zu bieten.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie leben jetzt ein paar Jahre in L.A., vorher in New York. Ehrlich gesagt zwei Städte, die so gar nicht repräsentativ sind für die USA. Was gefällt Ihnen an Amerika? Sie haben vorhin kurz gesagt, die Offenheit. Ist es das tatsächlich, aber doch nur auf bestimmte Städte bezogen, oder?
Wäre ich jetzt nicht so sicher nur auf bestimmte Städte. Ich glaube, jeder in den USA, die Amerikaner sind generell offener, auch für Neues. Wir haben zum Beispiel auch Kunden in West Virginia, was nun wirklich sehr, sehr tief in der Mitte ist. Und die habe ich auch schon mal besucht. Und ich glaube, ich wurde noch nie so nett empfangen wie in West Virginia. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die New Yorker sind natürlich komplett anders, ein bisschen aggressiver. Geht es da zur Sache, auch unter den Menschen muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber New York ist natürlich eine der besten Städte der Welt. Mir persönlich hat es dann nach einem Jahr New York gereicht. Und ich war froh, dass ich dann nach Los Angeles gehen konnte, weil wir Investoren in Los Angeles eben bekommen haben, was das dann auch den Umzug quasi ermöglicht hat.
Interessant fand ich, Sie haben vor der Präsidentschaftswahl in den USA über den Kurznachrichtendienst Twitter einen Aufruf geteilt, also einen offenen Brief verbreitet und darin warnte ein Deutscher die Amerikaner davor, Trump zu wählen. Nach dem Motto, jemanden zu wählen, der Minderheiten hasst und sich nicht um Demokratie schert, kann böse enden. Ich vermute, Sie haben das ganz ähnlich gesehen, oder?
Ja, also ich bin generell kein Fan von solchen, ich nenne es mal Populisten, aber ich denke, dass Trump ist sehr klar zum Präsidenten gewählt worden und hat sicherlich auch seine Berechtigung nun. Die ganzen, ich sag mal, Probleme, die er anspricht, die gibt es in den USA und zum Beispiel die Steuerreform ist natürlich jetzt auch besser. Seine Steuerreform, die neulich in Kraft getreten ist, ist auch besser für Unternehmen und ist natürlich auch für mein Unternehmen jetzt besser. Allerdings muss ich auch zugeben, dass das politische Klima, das fühlt sich sehr, sehr vergiftet an zwischen den Republikanern und auch den Demokraten. Und man merkt auch, dass es quasi ein Split gibt durch die Gesellschaft.
So ein Riss
durch
geht die amerikanische durch die Gesellschaft.
Genau, durch die Gesellschaft. Das ist natürlich nicht so optimal.
Und ist das für Sie persönlich dann auch ein Problem? Ich meine, Sie haben mit Unternehmern, mit Banken, mit Versicherungen, mit Geschäftspartnern zu tun, die möglicherweise politisch auf einer Seite stehen. Vermeidet man da dieses Thema und politische Gespräche?
Es kommt immer drauf an. Ich denke, man kann sich auch gut streiten in den USA, ohne dass jemand sauer ist. Aber normalerweise wird Politik recht vermieden.
Und für Sie wäre das jetzt auch kein Grund, also Sie sagen, dieser Riss in der Gesellschaft und ach, dieser Tonfall, das nervt mich so, ich verlasse dieses Land.
Also für mich ist die USA wirklich eines der besten Länder der Welt und nur wegen der politischen Lage. So schlimm ist es jetzt auch nicht, wie
ja,
die ganzen
total,
Medien es immer darstellen.
Das ist total interessant, weil nämlich, ich stelle mir das auch so vor, wenn Sie dann mit Familie oder Freunden in Deutschland reden, die wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und Sie haben eine ganz andere Wahrnehmung, weil Sie dort leben.
Ja, ich glaube, das ist auch so. Und so schlimm, auch wie Donald Trump dargestellt wird, glaube ich, in den Medien, ist es nicht. Wie gesagt, die Steuerreform war nicht schlecht. Und ich finde auch ein paar Ideen von ihm ganz gut. Es ist nur, dass sehr oft auch wie etwas rübergebracht wird, glaube ich, bei ihm eher das Problem.
Der Tonfall. Vielleicht sollte er einfach mal aufhören zu twittern. Und als wir dieses Gespräch an einem Abend vor dieser Sendung aufgezeichnet haben, konnten wir nicht ahnen, dass er doch wieder twittern würde und welche Aktualität das Thema haben würde, dass Trump nämlich zum G7-Gipfel twittert, weil er eben doch nichts von der Abschlusserklärung hält.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie wussten ja schon ganz früh, dass Sie raus wollen in die weite Welt. Warum? Woher kam dieses Bedürfnis? Haben Sie sich so unwohl gefühlt zu Hause?
Ich glaube nicht, dass ich mich unwohl gefühlt habe, sondern eher ein bisschen begrenzt in den Möglichkeiten, was man machen kann. Dann bin ich erstmal quasi zum Schnuppern 2 Monate nach England gegangen, habe da ein bisschen Sprachschule gemacht und dann wusste ich, alles klar, der Weg wird's. Habe mich dann allerdings mit 12 Jahren schon unsterblich in die Stadt Wien verliebt. Ist jetzt nicht so unterschiedlich zu Deutschland, aber es ist schon was anderes.
Ja, Wien ist schon
Österreich
eine tolle Stadt.
Leben.
Ja, finde ich auch.
Ja, es ist eine richtig tolle Stadt. Da habe ich dann meinen Bachelor gemacht in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Volkswirtschaftslehre. Es war eine sehr super Erfahrung. Danach habe ich dann ein Gap Year gemacht, also quasi die Zeit zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium genutzt, 1 Jahr, um in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Meine ganze Karriere wollte ich eigentlich in die Unternehmensberatung quasi ausrichten. Das hat dann nicht so geklappt, wie man sich das dann so vorstellt, weil es anders gekommen ist. Ein Alumni auch von der Unternehmensberatung hat mich dann eingeladen, für sein Startup zu arbeiten für den Sommer 3 Monate lang. Und da ist es dann passiert, dass ich wusste, ich werde auch Entrepreneur, ich gründe ein Startup.
Sie möchten auch was und dann selber gründen.
Richtig. Richtig. Und dann bin ich nach Glasgow gegangen für mein Masterstudium und dann habe ich währenddessen MindMate gegründet.
Und zwischendrin waren Sie doch auch noch mal in Italien oder habe ich das falsch verstanden?
Richtig. Zwischendrin war ich auch noch mal in Italien für ein Auslandssemester, also 4 Monate.
Und wie war das? Hat Ihre Familie das immer unterstützt oder kam dann irgendwann auch mal, ach nö, jetzt bleib doch bitte schön mal hier?
Nee, ich glaube auch, dass natürlich, man muss glaube ich seine, ich weiß nicht so genau, wie diese Metapher geht, aber man muss, glaube ich, seine Vögel fliegen lassen, damit sie wieder zurückkommen. Sowas in der Art.
Schönes Bild.
Und ich glaube, genau, und ich glaube, so ist das auch. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, weshalb auch die USA ein gutes Land ist, quasi zum Leben, weil man hier sehr viele Freiheiten hat. Ich glaube, meine Familie, die findet es natürlich traurig, dass ich so weit weg bin, aber auf der anderen Seite freuen sie sich auch.
Und wie oft sind Sie in Kaiserslautern oder überhaupt in Deutschland?
So 1 bis 2 Mal im Jahr.
Und was müssen Sie dann unbedingt machen, außer mit Ihrer Mutter essen gehen? Das wissen wir schon.
Das ist eine gute Frage. Also ich esse natürlich so viel Brot auch und Brötchen, wie es geht. Das ist wirklich was.
Das ist wirklich verrückt, ne? Egal wo man in der Welt ist. Also gut, Wien ist vielleicht anders, aber sobald man im Ausland ist, das ist immer noch so, man vermisst dann das deutsche Brot.
Ja, es fällt auf. Und natürlich gehe ich auch gerne noch in die Innenstadt von Kaiserslautern und treffe mich mit alten Freunden.
Und verfolgen Sie noch, was in Deutschland oder vielleicht sogar in Rheinland-Pfalz oder in Kaiserslautern passiert?
Oh ja, also ich bin sehr innenpolitisch interessiert. Ich schaue wirklich fast jede Talkshow, Maybrit Illner, Hart aber fair, diese ganzen Sachen.
Und gibt es was, wo Ihre Freunde sagen, ach, Susanne, das ist typisch deutsch. Haben Sie sich da irgendwas bewahrt?
Ich bin pünktlich. Also hier ist es so, wenn man pünktlich ist, dann ist man normalerweise viel zu früh da. Das ist was. Und auch eben diese, ja, ich glaube, die Pünktlichkeit ist es und diese Korrektheit, dass man sich an Regeln hält. Und wenn jemand eine Regel bricht, dass man das dann auch sagt. Hey, das kannst du nicht machen, weil das ist wirklich typisch deutsch. Und ich glaube, da bin ich als Deutsche, vor allem wenn man zum Beispiel eine Wohnung mietet, hat man hier schon einen Vorteil, wenn man sagt, man ist aus Deutschland, weil die Leute wissen, alles klar, deutsch, ordentlich, zahlt pünktlich, die nehme ich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Thema eben war der Gründergeist unter anderem in den USA. Und deshalb liegt die Frage auf der Hand, wären die App-Entwicklung und damit verbunden auch der Erfolg auch hier in Deutschland möglich gewesen. Was meinen Sie?
Nein, das sage ich ganz klar. Da hatten wir sogar ein paar Probleme in Großbritannien. Großbritannien ist vor allem, wenn es um Risikokapital geht, Deutschland schon sehr weit voraus. Allerdings, in unserem Fall ist es so, dass wir eine Zielgruppe ansprechen, die Babyboomers, also ältere Menschen, wo es noch keinen wirklichen Erfolg gab von einer anderen Firma. Und das ist natürlich mit sehr viel Risiko behaftet. Und vor allem das Startkapital, das man dann doch braucht, um so eine Technologie zu entwickeln, gab es auch nicht in Großbritannien. Und dafür mussten wir dann in die USA gehen.
Ist ja eigentlich interessant. Deutschland wirtschaftlich so erfolgreich, aber Startups haben nach wie vor geringere Chancen in Deutschland. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich denke, dass es auch ein bisschen mit der sogenannten German Angst zu tun hat. Wir Deutschen, wir mögen kein Risiko. Es ist einfach so, wir sind risikoavers und alles, was neu ist, ist ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Und das ist auch gut, natürlich auf einer gewissen Art und Weise. Aber um was Neues zu entwickeln und junge Unternehmer zu unterstützen, ist es natürlich nicht so optimal. Ich verstehe, wo das herkommt, dass man natürlich auch Arbeitsplätze schützen möchte zum Beispiel. Aber natürlich ist es nicht so optimal, wenn es um Innovation geht. Da ist die USA natürlich sehr viel bereit, mehr Geld reinzustecken quasi, um neue Ideen zu unterstützen, als jetzt Deutschland zum Beispiel. Wobei es natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass in den USA natürlich auch viel mehr reiche Menschen gibt, die self-made sind, also das alles selbst aufgebaut haben. Und die
also
auch
die
gerne
selber
dann,
so eine Karriere gemacht
genau,
haben quasi.
Mhm. Richtig. Und die das dann auch gerne weitergeben, auch ihr Geld sozusagen weitergeben an junge Gründer. Und das sind dann die sogenannten Business Angels, die dann eben quasi 100, 200.000 in junge Gründer stecken von ihrem eigenen Geld. Wenn es gut geht, super. Wenn es nicht gut geht, macht es auch nichts.
Pech gehabt. Zahlt die Portokasse. Jetzt sind wir bei der Finanzierung. Also ich habe diese App MindMate und habe mich dann schon gefragt, die kann ich mir kostenlos runterladen. Wie finanziert sich das Ding? Was passiert damit im Hintergrund?
Genau, also wir haben natürlich angefangen mit Risikokapitalgebern, hauptsächlich aus den USA. Und unser Geschäftsmodell hat sich dann quasi in der ganzen Entwicklung ergeben, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir in den USA sind. In den USA ist die medizinische Versorgung nicht so gegeben, wie sie zum Beispiel in Europa, in Deutschland oder auch in Großbritannien gegeben ist, dass man einfach zum Arzt gehen kann und der Rest, das macht man schon irgendwie. Hier in den USA kostet medizinische Versorgung sehr viel Geld. Manche Leute haben keine Versicherung oder eine sehr schlechte Versicherung, wo sie dann eben immer noch sehr viel bezahlen müssen. Und wir ermöglichen es unseren Usern, unseren Benutzern, bei klinischen Studien teilzunehmen und werden dann da von den pharmazeutischen Unternehmen bezahlt.
Aber das heißt, die Kunden werden quasi damit gelockt, dass sie irgendwie einen Kontakt kriegen zu einer, ich sage jetzt mal, medizinischen Einrichtung, was sie sonst vielleicht nicht hätten?
Genau, aber das ist natürlich auch, das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist eigentlich...
Ich bin halt Deutsche in Deutschland, deshalb sehe ich es, wir hatten es gerade eben negativ. Nein, ich frage mich nur, also auch da sind wir natürlich beim Thema Datenschutz und was Sie anfangs angesprochen hatten, ja, überall unterschiedliche Regelungen und da gehen bei mir natürlich gleich erstmal die Alarmglocken an.
Genau, aber Sie als User, als Benutzer müssen ja zustimmen, bei so einer klinischen Studie mitzumachen. Das geht ja ohne Ihre Zustimmung schon allein gar nicht. Deswegen, das nennt sich Opt-in, wo Leute dann einwilligen können, dass sie bei sowas generell mitmachen würden und dass wir denen dann quasi Werbung schicken können für solche klinischen Studien. Und das klappt ganz gut. Wir haben sogar Leute hier, die haben sich schon beschwert, dass sie noch nicht ausgewählt worden sind für eine klinische Studie.
Vielleicht ist aber auch das ein Mentalitätsunterschied.
Das kann sehr gut sein, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gucken wir in die Zukunft. Was ist denn Ihr Ziel? Also fokussieren Sie total, konzentrieren Sie sich total auf die App MindMate?
Genau, das ist die Zukunft. Also die Zukunft definiere ich derzeit, glaube ich, in 3 bis 5 Jahresschritten. Und für die nächsten 3 bis 5 Jahre hoffe ich natürlich weiter an MindMate arbeiten zu können und die App weiterzuentwickeln und eben auch durch Daten und durch Forschung hoffentlich auch mitwirken zu können, um Demenz und Alzheimer ein bisschen an den Kragen zu gehen.
Und Sie haben den persönlichen Kontakt mit den Nutzern angesprochen. Ich stelle mir das aber auch sehr aufwendig vor. Also Sie brauchen ja dann Menschen, die da sitzen und diese Anfragen auch beantworten.
Genau, da hilft jeder im Team mit. Wir haben so ein E-Mail-Account, auf den hat jeder Zugriff. Und ich glaube, ich beantworte sicherlich 1-2 Stunden pro Tag immer User-Anfragen.
Und wäre da in Zukunft das vielleicht machbar, das auch zu automatisieren? Oder glauben Sie wirklich, dass Sie diese persönliche Ansprache erhalten können?
Wir haben schon viele Sachen automatisiert. Dennoch die ganzen natürlich auch persönlichen Schicksale dahinter zum Teil zu beantworten, ist, glaube ich, da sollte man immer ein bisschen den persönlichen Touch beibehalten, auch um sich zu differenzieren von der Konkurrenz zum Beispiel.
Fängt da nicht aber auch ein Problem an? Also fühlen Sie sich da nicht manchmal auch überfordert? Weil ich stelle mir vor, dann kommen so persönliche Mails, vielleicht auch von Angehörigen von Demenzkranken, die einfach verzweifelt sind, die Hilfe wollen.
Ja, absolut. Wir arbeiten hier in den USA und auch in Großbritannien mit solchen Charities zusammen, die eben genau solchen Leuten dann auch helfen können. Und normalerweise leiten wir diese Leute dann auch weiter an die richtigen Experten, die sich dann eben länger auch drum kümmern können.
Würden Sie sagen, dass in dem Bereich ein großes Potenzial noch steckt? Weil wir haben schon darüber gesprochen, man hatte mal so dieses Bild, auch die älteren Menschen, die kommen da eh nicht klar mit den Smartphones und der Technik. Das ist ja Quatsch, das ist überholt. Und abgesehen davon, wir werden alle älter, also wir wachsen ja auch damit auf. Also wird dieser Bereich Ihrer Meinung nach noch boomen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese, man nennt es Grey Tech, also für graue Technologie, weil Leute über 65 alle graue Haare haben natürlich, durch Quatsch, aber diese Technologie, dieser Bereich in der Technologie, der wird definitiv noch kommen.
Und wenn ich jetzt älter bin und steige ein und benutze die App, wenn sie dann auch bis Weihnachten auf Deutsch da ist, kann man sagen, ist es präventiv auch sinnvoll? Also ich zögere damit eine mögliche Demenzerkrankung hinaus oder ist das jetzt von mir total verrückt, die Annahme?
Also mit dem Wort präventiv tue ich mir persönlich immer ein bisschen schwer, weil würden wir sowas machen können, wäre das natürlich ein unglaublicher Durchbruch in der Forschung auch des Gehirns und den kognitiven Schwierigkeiten. Deshalb würde ich das jetzt eher mal nicht behaupten. Aber natürlich tut es natürlich gut, wenn man regelmäßig Sport treibt, wenn man eine gesunde Ernährung hat und wenn man sein Gehirn ein bisschen anstrengt.
Okay, wir nehmen das als Ansporn in diesen Sonntag mit rein. Normalerweise gibt es für den Leutegast ein kleines Geschenk als Dankeschön. Ganz ehrlich, ich wollte jetzt kein Päckchen mit einem guten deutschen Vollkornbrot nach Los Angeles schicken, weil ich weiß nicht, in welchem Zustand das angekommen wäre. Ich hätte einen Vorschlag. Wenn Sie mal in Kaiserslautern sind, melden Sie sich bitte vorher. Wir spendieren Ihnen ein typisch deutsches Frühstück. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, da freue ich mich sehr drüber und ich bin auch sehr bald wieder in Kaiserslautern.
Dann passt es doch gut. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann sage ich good luck und take care.
Vielen Dank.